Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir berichten heute von neuen Lücken und Tücken beim Datenaustausch im deutschen Gesundheitssystem. Außerdem geht es um eine erfolgsversprechende Antikörpertherapie bei giftigen Schlangenbissen. Und wir wollen auch hoch hinaus, bis hinter den Mars. Wir wagen einen astronomischen Jahresausblick. Doch wir beginnen mit einem Jahresrückblick. Für eine abschließende Analyse ist es heute, ein Tag vor Silvester, noch zu früh. Aber dieses scheidende Jahr wird wohl eines der zwei oder drei wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung. Und das, obwohl im tropischen Pazifik kein wärmender El Niño vorherrscht, sondern eine La Niña-Phase, die eine kühlende Wirkung auf die Erdatmosphäre hat. Trotzdem wurde die Welt von immer heftigeren Wetterextremen erschüttert. Hitzewellen und dramatischen Waldbränden sowie Starkregenfällen und Überschwemmungen auf der anderen Seite, wie aktuell auch in Südspanien. Wie sehr der Klimawandel diese Extreme noch verstärkt, haben Forschende im Projekt Weltwetterattribution untersucht. Diese Ergebnisse stellen Sie heute im veröffentlichten Jahresbericht vor. Volker Masek kennt ihn.
Die katastrophalen Feuer in Los Angeles im Januar mit 1600 abgebrannten Häusern und rund 400 Toten. Die extreme Dürre im Iran mit Überlegungen, Teheran als Hauptstadt aufzugeben, weil ihr das Wasser ausgeht. Zuletzt gleich drei Wirbelstürme innerhalb einer Woche im Indischen Ozean mit mehr als 1700 Todesopfern, unter anderem in Thailand, Indonesien und Sri Lanka. Das sind drei der eindrücklichsten Wetterextreme, die der Jahresreport für 2025 auflistet, neben 19 anderen, die analysiert wurden, unter anderem von Theodore Keeping, britischer Umweltphysiker am Imperial College London.
Wir erleben unablässig neue Wetterextreme, ausgelöst oder verstärkt durch den Klimawandel und globale Durchschnittstemperaturen, die so hoch sind wie nie. Seien es tropische Wirbelstürme, Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren oder Vegetationsbrände.
In dem Report wird betont, dass inzwischen 10 Jahre vergangen sind, seit sich die Regierungen auf das Pariser Klimaschutzabkommen geeinigt haben.
Seit 2015 ist die globale Mitteltemperatur um weitere 0,3 Grad Celsius gestiegen. Das scheint nicht viel zu sein, aber es reicht bereits aus, um im Schnitt für 11 zusätzliche extrem heiße Tage pro Jahr zu sorgen. 2023 litt das Amazonasgebiet unter unaufhörlicher Hitze. 2024 Burkina Faso und Mali in Afrika. Die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse hat sich seit 2015 fast 10-fach erhöht, innerhalb von nur 10 Jahren.
In Europa fordern Hitzewellen von Jahr zu Jahr besonders viele Todesopfer. Laut einer im Bericht erwähnten britischen Studie gab es in diesem Sommer über 24.000 Hitzetote in europäischen Großstädten, die meisten in Italien, Spanien und Deutschland. Fast 70% der Todesfälle müssten dem Klimawandel zugeschrieben werden. Durch ihn seien die Sommer in Europa mittlerweile 1,5 bis 3 Grad heißer, was die Hitze erst lebensbedrohlich mache. In Spanien lag die gemessene Spitzentemperatur im August sogar fast 5 Grad über den üblichen Höchstwerten für den Hochsommer. Unter den Folgen der weltweit zunehmenden Wetterextreme litten vor allem Menschen in Entwicklungsländern, beklagt Friederike Otto, deutsche Klimaphysikerin am Imperial College.
Unsere Studien in diesem Jahr zeigen deutlich, wer den Preis bezahlt. Das sind zum Beispiel Frauen und Kinder im hitzegebeutelten Südsudan. Das sind arme Menschen, die in nicht klimatisierten Häusern in Kasachstan wohnen. Es sind die Anrainer von Flüssen in den überschwemmten Gebieten in Pakistan, Sri Lanka oder Indonesien.
In vielen Nicht-Industrieländern seien die Grenzen der Anpassung an Klimawandel und Wetterextreme schon heute erreicht. Der Bericht betont deshalb noch einmal, wie wichtig es sei, den Ausstoß von Treibhausgasen und die Nutzung fossiler Brennstoffe drastisch herunterzufahren. Die Politik müsse sich klarmachen, dass Festhalten an Kohle, Erdöl und Erdgas koste Menschenleben und verursache Milliardenschäden. Der massive Ausbau erneuerbarer Energieträger seit dem Pariser Klimaschutzabkommen zeige zwar Wirkung, sagt Theodore Keeping.
Es ist ein Fortschritt, dass wir dadurch nicht mehr auf 4 Grad globale Erwärmung zusteuern, sondern nur noch auf 2,6 Grad. Das ist deutlich weniger.
Die Welt werde aber auch dann gefährlich heiß sein und Wetterextreme in Zukunft noch gravierendere Auswirkungen haben.
Volker Mrazek stellte uns die Weltwetterstudie 2025 vor. Der Kongress des Chaos Computer Clubs ist das größte Treffen der Hacker-Szene in Europa. Die Hacker treffen sich traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr, dieses Jahr wieder in Hamburg. Ein Dauerbrenner auf diesen Jahreskongressen ist immer wieder die sogenannte Telematik-Infrastruktur, also der Datenaustausch- und Kommunikationsbereich im deutschen Gesundheitswesen. Mein Kollege Manfred Kläuber war für uns vor Ort und ist jetzt bei mir im Studio. Manfred, zwei Vorträge haben ja dieses Jahr besonders großes Aufsehen erregt. Worum ging es denn da?
Es ging um zwei Teilbereiche des Gesundheits-IT-Komplexes, und zwar um KIM, das ist die Kommunikation im Medizinbereich, Vulgo, sichere E-Mail für alle, die im Gesundheitswesen Informationen, Unterlagen, Bescheinigungen miteinander austauschen müssen. Und es ging schon wieder um die elektronische Patientenakte, die ja seit Frühjahr dieses Jahres allgemein verfügbar ist und nach wie vor Sicherheitsprobleme hat, obwohl uns der damals amtierende Gesundheitsminister Lauterbach ja das Gegenteil versprochen hatte.
Reden wir zuerst einmal über den E-Mail-Dienst. Welche Probleme wurden da geschildert?
Christoph Saad-Jorohan, der ist Professor für medizinische IT-Sicherheit an der Fachhochschule Münster, der hat eine ganze Reihe von Fehlern in KIM entdeckt. In seiner Freizeit hat er in der Praxis eines befreundeten Arztes dieses E-Mail-System eingehend testen können. Da ist ihm dann zum Beispiel aufgefallen, dass formatiert man eine E-Mail in diesem System vorsätzlich in einer bestimmten Weise falsch, das Telematiksystem des Empfängers lahmlegen kann. Da kann dann die Arztpraxis erst einmal dicht machen. Und Saad-Jorohan nennt das dramatisch KIM of Death, weil man mit einer falsch formatierten Massenmail theoretisch alle 200.000 Teilnehmer dieses KIM-Dienstes behindern kann. Als weiteren Fehler hat er entdeckt, dass man die Absenderadressen innerhalb dieses KIMs frei erfinden kann, weil das entsprechende Datenfeld Mail from nicht richtig auf Plausibilität überprüft wurde, ob da wirklich ein Berechtigter dahinter steckt. Und außerdem stellte er fest, dass auch Außenstehende unter Umständen zumindest Metadaten aus diesem KIM-Dienst erbeuten können. Wenn sich in den E-Mails Links auf weitere Dokumente befinden, da geht man dann zum Beispiel davon aus, dass man IP-Adressen von Arztpraxen oder Kliniken erbeuten kann, die sich um einen Patienten kümmern.
Gab es Reaktionen schon auf die Erkenntnisse der Sicherheitsforscher?
Ja, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat gegenüber NDR und Süddeutscher Zeitung erklärt, dass die Lücken nur mit Fachkenntnissen nutzbar seien und deshalb ein Risiko für Patienten unwahrscheinlich sei. Auch die Gematik, also der Betreiber der Infrastruktur, hat reagiert und Reparaturfixes herausgebracht. Und der IT-Forscher selbst, der ordnet das Ganze so ein, dass es trotz aller Probleme bei KIM allemal besser sei als das gewohnte Telefax oder die ganz normale E-Mail.
Gestern wurde ja auch noch einmal über die elektronische Patientenakte gesprochen. Sind da neue Sicherheitslücken aufgetaucht?
Ja, der Vortrag von IT-Sicherheitsforscherin Bianca Kastel war ein ziemlich ernüchternder Sachstandsbericht. Wir erinnern uns, auf dem letzten Chaos-Kongress 2024 wurde ja von ihr und Martin Schier sich nachgewiesen, dass man mit einem gültigen elektronischen Heilberufsausweis im großen Stil missbräuchlich auf elektronische Patientenakten zugreifen konnte. Später dann brachte der Club ans Tageslicht, dass die Hersteller die individuell ausgestellten Auswahlskarten teilweise an falsche Empfänger geschickt haben. Und diesmal hat Kastel im Wesentlichen aufgezeigt, was alles getan wurde, um diese Lücken zu schließen. Aber da spricht sie von Flickschusterei, eilig gestopften Lücken, also herumdoktern an Symptomen, aber keine echte Heilung des Systems. Und insgesamt, zu meinem Eindruck, hält sie das ganze System für ziemlich verkorkst. Besonders besorgniserregend findet sie die vielen beschwichtigenden und verharmlosenden Äußerungen dazu. Für diesen maroden Zustand macht sie ganz klar die Politik verantwortlich.
Warum?
Weil in ihren Augen immer wieder Zeitdruck aufgebaut werde, solche riesigen Systeme noch vor Ablauf der nächsten Wahlperiode hinzubekommen und Marktinteressen Vorrang vor einem wirklich sicherheitsorientierten Design solcher Systeme haben.
Mein Kollege Manfred Kläuber war für uns beim Kongress des Chaos Computer Clubs und berichtete von neuen Lücken im Gesundheitssystem. Die mRNA-Technologie ist vielen Hörerinnen und Hörern seit der Corona-Impfung von BioNTech wahrscheinlich ein Begriff. Dabei liefert die Boten- und Messenger-RNA eine Art Bauanleitung für die Oberflächenstruktur eines Virus. Die geimpften Zellen können diese Anleitung dann auslesen, das passende Protein bauen und so die entsprechenden Antikörper produzieren. Neben Corona gibt es allerdings noch weitere Anwendungsbereiche, zum Beispiel bei der Krebstherapie. Nun wurde eine Studie vorgestellt, bei der Muskeln mithilfe dieser mRNA-Technologie zum ersten Mal vor Schlangengiften geschützt wurden. Friederike Weichner-Seri berichtet uns von den Details.
Die mRNA-Technologie ist in der Wissenschaft keine Neuheit mehr. Weltweit können Forschende im Labor mit Hilfe eines Enzyms die Boten-RNA herstellen und damit die Baupläne für Proteine in Fetttröpfchen verpackt zu tierischen Zellen schicken. Bisher ist allerdings der Corona-Impfstoff von BioNTech und Moderna der einzige zugelassene Anwendungsbereich. Das könnte sich in den kommenden Jahren ändern.
Während Covid gab es einen großen Hype um die mRNA-Technologie und einige prominentere Forschende haben vorgeschlagen, dass man sie auch gegen Muskelgifte von Schlangen einsetzen könnte. Ich muss sagen, ich war erst einmal sehr skeptisch. Nicht in Bezug auf die Technologie an sich, sondern weil bei Schlangenbissen sehr schnell sehr viele Antikörper gebraucht werden. Bei Infektionskrankheiten wie Corona geht es auch schnell, aber es gibt immerhin ein paar Tage Inkubationszeit. Bei Schlangenbissen sprechen wir eher von wenigen Stunden.
Andreas Hugard-Laustsen-Kiel, Professor für Antikörpertechnologie und Bioengineering an Dänemarks Technischer Universität, versucht es trotzdem. Gemeinsam mit Forschenden an der University of Reading produzieren er und sein Team mRNA, die den Bauplan für die Antikörper gegen das Gift der Terziopelo-Lanzenotter liefert.
Terziopelo-Lanzenottern beißen und töten die meisten Menschen in Mittelamerika. Ihr Gift ist gut erforscht. Es ist wirklich ein unangenehmes Gift und ein guter Modellorganismus, um das neue Konzept zu testen.
Das Gift der Lanzenotter zerstört Muskelzellen. Viele Menschen verlieren durch den Biss einen Arm oder ein Bein. Im Labor konnten Hugard-Laustsen-Kiel und sein Team zeigen, dass menschliche Muskelzellen die Antikörper 12 bis 24 Stunden, nachdem sie den mRNA-Bauplan erhalten, produzieren. Im Experiment mit Mäusen konnte eine mRNA-Injektion 48 Stunden vor dem Schlangengiftkontakt die Muskulatur der Tiere vor Schäden schützen. Das ist ein überraschender Erfolg, wenn auch längst nicht praxistauglich. Denn die mRNA muss den Tieren verabreicht werden, bevor sie das Gift bekommen.
Die Technologie funktioniert, die Antikörper schützen vor dem Gift. Aber das bedeutet, man müsste vorhersagen, wann man von der Schlange gebissen wird. Vielleicht könnten wir den Prozess noch etwas beschleunigen, sodass es in wenigen Stunden genug Antikörper gibt. Aber ganz allgemein ist es ein spannendes Konzept für die Zukunft. Irgendwann können wir vielleicht auf Knopfdruck mRNA gegen die unterschiedlichsten Gifte und Krankheiten herstellen, je nach aktuellem Bedarf.
Andreas Hugard-Laustsen-Kiel glaubt, dass die mRNA-Technologie in Zukunft ganz neue Behandlungsoptionen auch gegen unterschiedliche Muskelerkrankungen bieten könnte. Das sagt auch Professor Simone Spuhler, Leiterin der Muscle Research Unit an der Charité Berlin und dem Max-Delbrück-Center.
Das Gegengift von der mRNA machen zu lassen in der Zelle im Patienten, das halte ich für sehr sinnvoll und auch sehr gut. Ich denke, die Technologie ist sehr, sehr gut und sehr erfolgversprechend.
Das Team von Simone Spuhler nutzt die mRNA-Technologie, um eine biologische Genschere in Muskelstammzellen zu schleusen, die aufgrund einer Mutation zu bisher unheilbaren Muskelerkrankungen führt. Sie glaubt, in etwa 5 Jahren gibt es die ersten klinischen Studien mit Menschen, die eine mRNA-Muskeltherapie erhalten. Und auch die neuen Forschungsergebnisse zum Einsatz von mRNA gegen Schlangengift zeigen, dass die neue Technologie die Therapieoptionen der Zukunft prägen wird.
Friederike Walchner-Seri berichtete. Ein der großen Durchbrüche im vergangenen Jahr war ein Schlangengegengift, das gleichzeitig gegen die 13 giftigsten Schlangen der Welt wirkt. Diese Erfolgsgeschichte beginnt mit einem lebensgefährlichen Experiment und katapultiert Tim Freedy, den Mann ohne College-Abschluss, in die Chefetage eines Pharmaunternehmens. Bis zum Gegengift. Ein Serum gegen alle Schlangen. An Neujahr können Sie das dreiteilige Feature ab 11 Uhr im Deutschlandfunk hören. Oder jetzt schon im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt. Mond, Mars, Merkur. Das sind wahrhaftig hochgesteckte Ziele, die sich die internationale Raumfahrt für das nächste Jahr gesteckt hat. Und so können alle Astrofans nach einem durchaus turbulenten 2025 mit großen Erwartungen auf das neue Jahr blicken. Was kommt und was geht? Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen, dem Astrophysiker Dirk Lorenzen, sprechen. Bevor der Blick nach vorne geht, Dirk, was fällt dir ein als Bilanz zum Ende des letzten Raumfahrtjahres 2025?
Mit dem Begriff historisch soll man ja vorsichtig sein, aber ich glaube, in der Rückschau könnte 2025 tatsächlich mal als historisches Raumfahrtjahr gelten. Die europäischen Staaten und ganz besonders Deutschland haben jetzt wirklich verstanden, dass man einfach im Weltraum viel mehr militärisch präsent sein muss. Dort oben tummeln sich eben zahlreiche Satelliten aus Staaten, die uns nicht nur freundlich zugetan sind, so möchte ich es mal sagen. Da kommt es vermehrt zu Störaktionen, es wird abgehört, ausgespäht, all so etwas. Und Europa ist eben bisher bei abhörsicherer Kommunikation, bei militärischer Aufklärung und vielem anderen einfach noch sehr viel von den USA abhängig. Das will man ändern. Deutschland ist da Vorreiter. Das Verteidigungsministerium stellt für die nächsten 5 Jahre 35 Milliarden Euro zur Verfügung, damit man eben im Weltraum wirklich besser präsent ist, dass man den besser militärisch nutzen kann, dass man da widerstandsfähiger ist. Da geht es dann zum Beispiel um ein Netz von Radarsatelliten oder um ein sicheres Kommunikationsnetz. Das heißt, 2025 ist offenbar die Zeitenwende auch im All angekommen. Mal sehen, was in den nächsten Jahren davon dann noch wirklich übrig bleibt.
Dann blicken wir nach vorn. Was wird das Raumfahrt-Highlight des neuen, des kommenden Jahres?
Ohne Zweifel ist das der Flug von Menschen zum Mond. Es gibt die internationale Mission Artemis II und bei der werden dann erstmals seit dem letzten Apollo-Flug 1972 wieder Menschen um den Mond herumfliegen. Da sind diesmal 3 aus den USA und einer aus Kanada an Bord und die sitzen im Raumschiff Orion, das zur Hälfte bei Airbus in Bremen gebaut wird. Das heißt, dieses Artemis-Programm ist ein großes Programm, bei dem auch die ESA ganz intensiv beteiligt ist. Da werden dann auch mal Menschen aus Europa mitfliegen können. Dieses Orion-Raumschiff kann aber nicht auf dem Mond landen. Die USA wollen aber mit diesem Flug um den Mond herum schon mal zeigen, dass sie eben zumindest in die Nähe des Mondes kommen. Da sieht man sich ja in einem Wettlauf mit China und schon Anfang Februar könnte diese neue Ära der Mondflüge beginnen.
Wann könnten denn wieder Menschen auf dem Mond landen?
Die NASA sagt offiziell immer noch 2027. Das ist aber pure Illusion. Das dämmert da allmählich auch immer mehr Menschen. Denn SpaceX ist mit der Landefähre jahrelang im Verzug. Und im nächsten Jahr könnte es sehr interessant werden, dass die NASA vielleicht einen weiteren Mondlander in Auftrag gibt. Dann bei Blue Origin, einem Konkurrenten von SpaceX. Aber egal, welche der beiden Firmen dann zum Zuge kommt, vor 2030 dürften es die Amerikaner kaum auf die Mondoberfläche schaffen. Und vielleicht sind dann da schon Chinesen und winken ihnen freundlich zu.
Gibt es denn Missionen über den Mond hinaus?
Ja, Japan will gemeinsam mit Deutschland und Frankreich im kommenden Jahr eine Sonde zum Mars schicken. In einigen Jahren soll dann ein kleiner Rover auf dem Marsmond Phobos landen, dessen Oberfläche erkunden, Bodenproben nehmen und die dann sogar zurück zur Erde bringen. Also ein ganz aufregendes Projekt. Und die ESA startet im Herbst die Plato-Mission. Das ist ein Weltraumteleskop, das nach erdähnlichen Planeten bei anderen Sternen suchen soll. Und Plato hat ein tolles Instrument an Bord, mit dem man sehr trickreich dann Durchmesser, Masse und Alter dieser Objekte abschätzen kann. Und das Plato-Team träumt einfach davon, dass man mit diesem Instrument in den kommenden Jahren eine Art zweite Erde aufspürt, also ein Exoplaneten, auf dem Leben grundsätzlich möglich wäre. Das Leben direkt entdecken kann Plato aber nicht.
Beim Mars und den Exoplaneten ist also Geduld gefragt.
Das gehört bei Weltraumprojekten leider dazu. Das ist nichts für Hektiker. Im November erreicht die ESA-Sonde Bepi Colombo endlich den innersten Planeten Merkur nach dann mehr als 8 Jahren Reisezeit. Also das war auch nicht so ganz schnell. Die Sonde soll dann als künstlicher Mond den Merkur umkreisen, seine kraterübersäte Oberfläche und sein Magnetfeld erkunden. Aber die gute Nachricht, zumindest beim Merkur, hat die Geduld sich dann gelohnt.
Und worauf freust du dich persönlich am meisten?
Mein Highlight wird sicherlich die totale Sonnenfinsternis am frühen Abend des 12. August. In einem schmalen Streifen in Spanien schiebt sich der Mond komplett vor die Sonne. Da wird dann für gut eine Minute der Tag zur Nacht und plötzlich sind die hellsten Sterne und Planeten am Himmel zu sehen. In Deutschland ist die Sonne immerhin zu rund 90% vom Mond bedeckt. Da bleibt dann nur noch eine recht feine Sichel, aber auch darauf kann man sich wirklich freuen. So eine wunderschöne Finsternis hatten wir seit Jahrzehnten nicht.
Mit Dirk Lorenzen, unser Mr. Sternzeit, blickte ich in das kommende Jahr. Und jetzt wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Lukas Kohlenbach.
Auch die Psyche könnte unter nächtlichen Atemaussetzern leiden. Schnarchen und eine flache, immer wieder aussetzende Atmung deuten auf eine sogenannte obstruktive Schlafapnoe hin. Diese Schlafstörung ist vor allem bei älteren Menschen weit verbreitet. Und sie scheint auch das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen zu erhöhen. Das zeigen Daten einer kanadischen Langzeitbeobachtungsstudie. Am stärksten sei der Zusammenhang mit Depressionen gewesen, schreiben die Studienautoren im Fachjournal JAMA Network Open. Und auch für Angststörungen fanden sich Hinweise auf ein erhöhtes Risiko. Die Studie gibt Hinweise, kann aber aufgrund ihres Studiendesigns keinen eindeutigen Beweis liefern, dass nächtliche Atemaussetzer wirklich die psychischen Krankheiten mit verursacht haben. Die Forschenden empfehlen aber, dass Ärzte, die Menschen zu Schlafproblemen beraten, auch immer auf psychische Krankheiten mit achten sollten.
Eine beliebte Kinder-Smartwatch hat gravierende Sicherheitslücken.
Das haben Forschende der TU Darmstadt in einem Vortrag auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg gezeigt. Konkret handelt es sich um ein aktuelles Modell der norwegischen Firma Xplora. Das Startup vermarktet sich als eine europäische Alternative zu den großen IT-Konzernen Apple, Xiaomi und Samsung. Mit den Smartwatches der Firma können Eltern den Standort ihrer Kinder verfolgen und sie können sie anrufen oder mit ihnen Textnachrichten schreiben. Doch diese privaten Chats könnten Hacker theoretisch auslesen, wie die Forschenden in ihrem Vortrag demonstrieren. Sie haben auch gezeigt, wie man Nachrichten im Namen der Kinder an die Eltern verschicken oder den Standort der Kinder verändern könnte. Der Hersteller hat angekündigt, mit einem Update im Januar die Schwachstelle zu schließen.
Mehr Sport und ausreichend Schlaf könnten gute Vorsätze fürs neue Jahr sein.
Zumindest wenn man Demenzkrankheiten vorbeugen möchte. Eine Studie im Fachjournal BMC Public Health liefert dafür nun zusätzliche Argumente. Die Publikation basiert auf Daten einer großen britischen Langzeitstudie. Die Studienautoren schreiben, dass sich das Demenzrisiko mit regelmäßigem Sport und mehr als 7 Stunden Schlaf pro Nacht um rund 25% senken ließe. Und das selbst bei Menschen, die ein bestimmtes Risikogen für eine Demenzkrankheit haben. Laut den Studienautoren ist das Besondere an ihrer Arbeit, dass sie gleich mehrere Einflussfaktoren gleichzeitig analysiert und kontrolliert haben. Theoretisch ist jedoch auch bei dieser Beobachtungsstudie denkbar, dass noch weitere Faktoren als Schlaf und Bewegung das Demenzrisiko beeinflusst haben.
Viele Menschen in Sachsen fühlen sich gestresst.
Das zeigt eine repräsentative Umfrage unter Menschen in dem Bundesland. Die Techniker Krankenkasse hat sie beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben. Mehr als ein Drittel der Befragten sagt, dass sie sich häufig oder manchmal gestresst fühlen. Vor allem jüngere Personen unter 40 Jahren sind betroffen. In Großstädten wie Dresden, Leipzig, Chemnitz oder Zwickau empfinden Menschen häufiger Stress. In kleineren Orten sind die Menschen entspannter.
Sternzeit. 30. Dezember. Die kurzen und langen Jahre im Sonnensystem. Wundern auch Sie sich, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist? Wer es etwas gemächlicher haben will, könnte zum Mars auswandern. Dort dauert ein Jahr fast doppelt so lange wie bei uns. Der rote Planet muss eine deutlich längere Bahn um unseren Stern zurücklegen. Und er läuft langsamer, weil dort draußen die Anziehungskraft der Sonne geringer ist. Allerdings ist der etwas ruhigere Rhythmus auch der einzige Vorteil unseres äußeren Nachbarn. Die Marsatmosphäre ist dünn und giftig. Dort ist es meist klirrend kalt und die tödliche kosmische Strahlung prasselt ungehindert auf die Oberfläche. Eine noch ruhigere Kugel schieben Jupiter und Saturn. Beim Riesenplaneten dauert das Jahr fast 12, beim Ringplaneten sogar knapp 30 Erdjahre. Bei diesen Gasplaneten böten allenfalls einige Monde einen Platz zum Leben. Heimlich geht es dort aber nicht zu. Wer schneller von Jahr zu Jahr will, muss ins innere Sonnensystem reisen. Auf der Venus ist alle 7,5 Erdmonate Neujahr. Dieser Planet hat zwar eine Atmosphäre, aber leider viel zu viel davon. Das viele Kohlendioxid sorgt für eine Klimakatastrophe. Auf der Venusoberfläche herrschen 500 Grad Celsius. Verglichen damit ist ein Backofen ein Gefrierschrank. Hektiker mögen den Merkur bevorzugen. Während auf der Erde ein Jahr verstreicht, vergehen auf Merkur 4. Schöner wohnen geht aber auch dort nicht. Der Planet ist voller Krater und auf der einen Seite brüllend heiß, auf der anderen eisig kalt. Nicht nur bei den Jahren gilt, der schönste Platz im Kosmos ist unsere Erde.
Mit der Reise zum Zentrum des Sonnensystems endet Forschung aktuell. Britta Fecke, danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.